Bon, va bon. Wie mit Attitüde? Winst du mit Skills? Und wie würde ich euch fühlen? Oder wie wir heute sagen, Wein, den du fühlen kannst. Heute sind wir wieder auf Hochdeutsch unterwegs, denn wir sind im Markgräflerland. Weingut Scherer und Zimmer, Bad Krozingen. Und wir sind direkt bei Ihnen im Flaschenkeller. Herzlich willkommen, Micha. Herzlich willkommen, Felix. Schön, dass wir hier sein.
Ja, hi.
Ja, hi.
Wie geht's euch?
Gut soweit, ja.
Ist auch ein guter Einstieg ins Pfingstwochenende. Scherben bringen Glück. Alles Gute zum Geburtstag. Ihr habt 2021 schon die erste Dekade als gemeinsames Weingut hinter euch.
Ja.
War ich das bewusst und wie fühlt man sich?
Es ist uns bewusst natürlich, aber es ist irgendwie erschreckend, wie schnell 10 Jahre natürlich vorbeigehen. Und wir haben ja erst 2012 quasi auch mit dem Verkauf angefangen, quasi, wo die E-Weine fertig sind. Deshalb, klar, es ist schon im Kopf drin, aber ich glaube, 22 ist dann so, wo man dann 10 Jahre auch auf dem Markt ist, nochmal irgendwie, nochmal was anderes.
Also das heißt, 2011 hat die Idee begonnen, da habt ihr das zum ersten Mal diskutiert, oder wie war das? Ich habe in der Badischen Zeitung gesehen, da hat alles offenbar der Legende nach im alten Schweinestall begonnen. Wie hat Scherer und Zimmer, wie hat das angefangen damals vor einer Dekade?
Genau, also es hat schon 2011 angefangen. Ich war vorher in Neuseeland noch im Jahr 2010, bin im Februar zurückgekommen und halt hier auf dem Hof wieder als erste Anlaufstelle. Und wir hatten da die Möglichkeit, dadurch, dass zwei Genossenschaften fusioniert haben und die Verträge außer Kraft gesetzt wurden, weil man den Winzern die Chance lassen wollte, sich neu zu orientieren und nicht unbedingt den Weg mitzugehen, hatte man halt nicht diese 2 Jahre Kündigungsfrist. Und das war halt so eine Möglichkeit, wo wir gesagt haben, okay, wir könnten jetzt was anfangen oder wir warten. Und dann muss man halt wieder, wenn man sich entscheidet, wieder 2 Jahre warten, halt bis man die Rebfläche dann aus der Genossenschaft wieder raus hat. Und dann war das so ganz blauäugig und Räumlichkeit, ja, der alte Schweinestall. Ist es nach wie vor noch? Also
ist es der nicht der, wo wir jetzt drin stehen, oder? Nee. Wie war das für dich damals, Felix? Weil hier ja auf dem Hof, wo wir uns befinden, das ist ja der elterliche Betrieb, wenn ich das richtig sehe, oder?
Ja, genau. Das.
Wie hast du das damals erlebt? Und wie haben deine Eltern das erlebt und darauf reagiert? So, hey, ich mache jetzt hier ein Weingut noch.
Ich sag mal so, von der Tradition her, mein Vater ist da auch immer recht spontan und offen für neue Sachen. Der hat auch früher schon viel recht flexibel und auch schnell agiert. Wir hatten Milchvieh, dann hatten wir mal Tabak. Also das, je nachdem, wie sich wo mein Vater auch die Zukunft gesehen hat, ist er recht schnell umgeschwenkt und da hat er auch gesagt, ah, das wäre doch auch mal so ein Projekt, wo wir angehen könnten. Nur da war halt dann wirklich die Platzfrage und da haben wir auch 2011 auch angefangen mit dem Keller umzubauen und auch sehr viel in Eigenleistung, weil, sagen wir, finanzielle Mittel sind natürlich bei so einem Start nie viel da und wurde aber natürlich auch handwerklich da super toll auch in die Richtung unterstützt. Natürlich hat der Vater auch wegen andere Vorstellungen, wie man Wein macht und so.
Soll es ja auch sein.
Ja klar, das ist der typische Generationen, ich sag mal, Konflikt, aber immer mit auch großzügiger Unterstützung. Genau.
Wen ich gar noch nicht introduced habe, Entschuldigung, Kat, ist weil sie ist so oft schon so selbstverständlich mit dabei, die Kat Fischer, mein Wine-Bestie und Wine-Buddy, und wenn wir irgendwo Winzer und besuchen und Verkostungen machen und vor allem natürlich die Schweizer Weintage zusammen organisieren, dann ist sie dabei oder schuld dafür meistens sogar auch, also immer schön, bist du auch mit hier am Start.
Super, auch wieder hier zu sein.
Und wir sind zum zweiten Mal schon hier. Wir haben mit Schrecken festgestellt, dass es doch schon irgendwie, weiß nicht, ein paar Jahre her ist.
4 Jahre.
Wahrscheinlich so zur Halbzeit eures Weinguts bis jetzt. Ja, so 4, 5 Jahre würde ich auch sagen. Aber wenn das 2011 gestartet hat, das heißt, ihr habt euch ja schon vorher kennengelernt. Wo und wie habt ihr eigentlich zueinander gefunden? Also weil du bist ja ursprünglich schon aus dem Markgräflerland, aber in Berlin groß geworden. Ja. Und du bist Kaiserstuhlschule. Ist hier so, das ist nicht dasselbe. Nee,
also ich bin natürlich jetzt im Marktgefährt. Kaiserstühle sind auch, wir vertragen uns auch alle. Also, aber genau, meine Großeltern sind vom Kaiserstuhl oder beziehungsweise meine Eltern halt auch und sind Anfang der 90er dann nach Berlin gezogen. Genau. Ja.
Aber erzähl das doch gerade kurz, weil ich mir jetzt gerade diesen Fauxplan erlaubt habe. Markgräflerland, Kaiserstuhl oder so, ist das so wie in der Schweiz, Basel gegen Zürich oder gibt's, wie ist das so der Vibe in der Hood? Wer ist cool, wer ist der Feind oder wie ist das hier mit dem Zusammenleben und mit der Städterivalität etc.? Gibt es das?
Also Feinde gibt's keine. Ne? Also ich meine, wir sind in der Weinbranche ja irgendwie, versuchen ja alle irgendwie das gleiche Ziel und versuchen natürlich auch irgendwie für Baden zu stehen. Aber natürlich,
über wen macht man die Witze?
Es ist natürlich immer ein Necke und so, wirklich freundschaftlich natürlich. Wir haben auch viele Winzerkollegen am Kaiserstuhl und man stichelt sich schon. Also in der Ausbildung auf dem Blankwandsberg, die haben wir ja zusammen die Ausbildung gemacht, da gab es dann so Sticheleien wie Maisgräfler, weil bei uns so viel Mais wächst und so.
Spargesprüche.
Oder Gutedelbure, wo halt einfach auf Kilo ernte und so. Da hat man sich schon witziger über den Gutedel gemacht und so. Und das, man hat natürlich dann auch immer so ein bisschen zurückgestichelt und so. Und,
ist ja was Schönes, das gehört ja dazu.
Gibt es ja gute Spruch, wo ich dann halt einfach kontert habe und sage, wenn jetzt alle sagen, gut, das schmeckt nach nix, habe ich gesagt, halt nix für Grobmotoriker in der Sensorik. Also man hat sich da schon immer, aber sehr freundschaftlich natürlich.
Eben, aber wir waren ja eigentlich dabei, wie ihr zusammengefunden habt, eben du als Kaiserschüler dann in Berlin aufgewachsen und du hier aus Bad Krozingen. Wann und wo haben sich eure Wege gekreuzt und wann habt ihr dann so gemerkt, hey, das könnte Sinn machen, gemeinsam Sache zu machen?
Es war 2003, haben wir die Ausbildung zusammen angefangen. Genau, ich bin von Berlin nach Freiburg gezogen für die Winzerausbildung, was jetzt auch nicht so typisch ist für Berlin.
Warum? Die meisten wollen den umgekehrten Weg machen.
Ja, damals, ich muss sagen, 2003 war Berlin natürlich auch nicht so cool wie irgendwie jetzt. Oder ich weiß nicht, ob es nach wie vor noch so die Leute dahin zieht. Aber ich hatte generell genug von der Stadt erstmal. Es hat mir gepasst. Wollte halt irgendwie was draußen machen. Irgendwie halt eine ehrliche Arbeit, irgendwas mit den Händen arbeiten. Und beim Arbeitsamt konnte man ja dann beim Berufsinformationszentrum da diese Tests machen und da kam halt dann Winzer raus. Und dadurch, dass ich ja auch meine Großeltern am Kaiserstuhl habe und da natürlich immer Reben da waren, war das ja jetzt nichts Fremdes für mich irgendwie und total abwegig. Ja, und dann einfach mal, man kann ja immer noch was anderes machen, wenn es einem nicht passt, aber es hat gepasst. Mhm.
Und deine Großeltern, die haben Wein gemacht?
Also die hatten halt immer auch, also wie es halt jeder da hatte, ein Stückchen Reben. Meine Großeltern, also mein Großvater war Bürgermeister in dem einen Ort und auf der anderen Seite deren Mineralölvertrieb, Tankstelle noch, Heizöl, Diesel.
Andere Triebstoff.
Und aber Rebstücke waren von der Endinger Seite, waren welche da. Und was immer halt so war, war dann irgendwann auch verpachtet. Meine Mutter hat die dann gehabt, verpachtet. Und 2018 hat dann da auch der Pächter gesagt, dass er die halt nicht mehr weiter bewirtschaften kann, auch aus Altersgründen. Dann ist das eine super enge Anlage, halt nicht maschinisierbar. Und dann war halt die Idee, ob ich die halt auch vielleicht doch machen möchte. Und dementsprechend haben wir auch ein kleines Rebstück in Endingen. Mm. 5A, Elbling.
Ja. Seit 18 jetzt?
Seit 2018, genau. Das ist auch der Sekt, der da hinten steht, ist aus den Elbling.
Genau. Ach, das ist ja cool. Also dann schließt sich der Kreis so langsam wieder.
Alt, wurzelecht, Pflanzjahr Mitte der 50er.
Erzähl kurz zwei, drei Stichworte zu Elbling.
Elbling, also sieht man viel an der Mosel auch. Ist eine sehr, sag ich mal, leichte Rebsorte, immer ganz ordentliche Säure, sehr ertragsstabil auch, wurde in 70er Jahren auch in Baden verboten, weil es einfach anscheinend die Qualität so runtergezogen hat, dass man gesagt hat, das möchten wir hier nicht mehr haben. War sogar verbunden mit Zwangsrodung,
Also es passt eigentlich voll in die Zeit heute.
Und,
frisch, knackig und verboten.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, 2008 oder 2010 wurde Elbling erst wieder zugelassen. Und das Stück von meinen Großeltern, das wurde halt einfach
übersehen.
Übersehen, ja.
Absolutes Original noch. Wollen wir jetzt zuerst was über anstoßen, was über den Wein ja, sagen? Oder?
Ja.
Was haben wir hier? Das ist nicht der Elbling.
Nee, das ist nicht der Elbling. Das ist unser Petnat. Also Petit Long Naturel, quasi einer unserer ersten Naturweine, die wir gemacht haben, wurde quasi während der Gärung abgefüllt, hat die Gärung auf der Flasche beendet, dementsprechend halt auch die Kohlensäure drin, wurde nicht degorgiert, keine Schwefelzugabe, hat den Hefesatz noch drin, genau, und besteht aus Gutedel und Müller-Thurgau, so 50-50 ungefähr.
Schöne... Sehr cool, glaube ich. Vor allem auch ein guter Essensbegleiter, weil er doch ziemlich auch was am Gaumen hergibt. Also nicht so ein nur so ein leichter No-Brainer, sondern der...
Genau, also er bringt halt schon noch auch eine leichte Tanninstruktur mit und ein bisschen Grip halt auch. Hat aber auch lediglich 11 Volumenprozent.
Schön. Demeter, ist das der erste Wein mit dem Demeter-Label drauf?
Ja, genau.
Ja. Macht sich gut. Cool. Und das ist auch die Etikette, die ich jetzt zum ersten Mal sehe. Genau, du kannst vielleicht gleich was noch zu eurem Logo sagen, weil das bringt eigentlich eure Geschichte ziemlich gut auf den Punkt auch noch, Felix.
Ja. Also ja, unser Logo besteht aus dem Badische Greif und aus dem Berliner Bär, was auch, sag mal, die Herkunft der beiden Protagonisten widerspiegelt. In dem Fall beim Petnat haben wir das ein bisschen expressiv gestaltet, einfach ein bisschen etwas wilder, ein bisschen natürlicher, auch bunt, so wie der Wein, wie der Wein stilisch. Und ich glaube, das spiegelt es ganz gut wieder, was auch in der Flasche drin ist und spiegelt auch die beiden Winzer.
Wie reagieren die Konsumenten auf solche Weine? Ich kann mir vorstellen, ihr habt ja wahrscheinlich auch viele Leute, die wegen der Spargel oder wegen anderer Sachen auf den Hof kommen und dann so diese Weine entdecken, solche Weine vielleicht auch zum ersten Mal entdecken.
Also es sind viele neugierig auf jeden Fall, probieren es aus, was finde ich schon mal ein ganz großer Schritt ist. Es muss ja auch nicht jedem schmecken, aber wenn man halt von vornherein sagt, dass man das nicht mag, ohne es probiert zu haben, ne, finde ich halt immer schwierig halt. Also deshalb, wir haben einige Leute, die echt offen dafür sind, aber jetzt nicht unbedingt die typische Kundschaft, die sagt, das ist mein Ding jetzt. Ne? Man muss ja schon sagen, dass diese ganzen Naturwein- und Petnat-Geschichten schon sehr urban sind, weil ja sehr viele junge Leute, die sich halt vielleicht auch noch gar kein Bild von Wein im Kopf haben und dann machst du dir keine Gedanken, dann nimmst du das Produkt so an, wie es ist. Und bei älteren Kundschaften, die halt sagen, ja, das ist, was Sekt soll das sein oder Perlwein, das schmeckt ja ganz anders. Und es ist halt, man muss den Kopf ein bisschen freimachen bei den Naturweinsachen. Aber wir haben halt auch eher Handel, ein bisschen Gastronomie, das ist schon die es verteilen dann, ja.
Eben. Ist auch sehr polarisierend. Also wir haben uns mal den Spaß erlaubt, das verkaufsoffene Sonntag auszuschenken, so das klassische, Festwein-Klientel.
Ja, ja.
Und da hat man schon gemerkt, aber über alle Altersgruppe hinweg, das ist einfach mega polarisierend. Entweder sind sie gekommen und haben gesagt, das geilste Zeug, was ich ever getrunken habe, oder das kannst du nicht zaufen, das Zeug. Also da von bis. Und ich finde das eigentlich mega spannend, weil... ich sag mal, die Richtung der Jedermannswein, der schmeckt vielleicht jedem und sagt, ja, ist gut genießbar, aber es erzeugt bei keinem irgendwo einen Wow-Effekt. Und je gezielter man einen Geschmack trifft, desto polarisierender wird's auch, weil einfach die Geschmäcker so unterschiedlich sind. Und das ist eigentlich das wahnsinnig Spannende auch an der Naturweingeschichte, wo man sagt, da hat man ein Riesenspektrum, auch eine Riesenvielfalt. Und aber die sind doch auch immer sehr polarisierend und ich finde, das regt immer zur Diskussion natürlich auch an. Das macht Riesenspaß.
Ja, das glaube ich. Merkt man denn aber, dass sich das langsam auch ändert und die Leute das kennen und damit auch umgehen können? Ich meine, die ganze Landweinbewegung, das war ja von vor 10 Jahren, also als ihr begonnen habt, war das, glaube ich, noch gar kein Thema und dann ist es aber bald mal eine geworden und inzwischen kennt man das ja eigentlich auch ein bisschen, die Konsumenten, die sich dafür interessieren sowieso, aber jetzt auch die anderen Winzer. Und während das am Anfang ja noch ein bisschen eine Provokation war, ist das jetzt ja einfach so eine weitere Bewegung, eine weitere Facette, die das Ganze bereichert. Das ist ja nebeneinander und unterm Strich auch ein Miteinander und kein Gegeneinander. Wie hat sich das verändert? Das ist eine ganz lange Frage.
Ja.
Also was hast du jetzt gefragt?
Du kannst die Frage stellen, das war jetzt die Antwort.
Also du meinst von Konsumentensicht jetzt.
Genau, ob man merkt, dass die Leute sich das inzwischen gewohnt sind und auch vielleicht sogar solche Weine suchen.
Also dadurch, dass wir bei vielen Sachen, also jetzt mal Petnat ausgenommen, weil das ja schon wirklich ganz andere auch von der Aromatik her und trüb, schon viele halt abschreckt bei den anderen Weinen, wurden zumindest bei unseren Konsumenten die Weine immer so angenommen, wie sie halt sind, weil wir jetzt da nicht irgendwie, klar, das ist alles Landwein, aber das ist nicht der Grund, warum die Leute es kaufen sollen, weil es Landwein ist, sondern die sollen den Wein immer an sich wahrnehmen. Und ich glaube, viele trinken auch schon so Weine, ohne es bewusst zu merken, dass es irgendwas anderes ist, weil es ihnen einfach halt schmeckt oder weil sie vielleicht auch ein bisschen bekömmlicher sind. Oder ich meine, alle Weine bei uns machen auch ein BSA, die sind von der Säure ein bisschen niedriger. Die sind jetzt nicht lasch, aber man merkt halt einfach, dass die Milchsäure halt auch einfach geschmeidiger sind. Und ich glaube, die Leute nehmen das dann so wahr und sagen dann einfach, okay, das ist mein Ding, das kaufe ich jetzt, ohne da jetzt bewusst drauf zu gehen, dass das jetzt was Außergewöhnliches ist. Also das war uns halt auch immer wichtig, dass die Weine so wahrgenommen werden, wie sie halt sind, ohne da mit irgendwelchen Betitelungen zu arbeiten. Also jetzt zum Beispiel auch, man könnte jetzt auch sagen, dass unser Maische vergorener gut edel ein Orangewein ist, ne? Ist er vielleicht auch, ne? Aber ich würde ihn jetzt nie so betiteln. Die Leute sollen ihn so wahrnehmen, unvoreingenommen
hat. Ihr macht einfach, schreibt MG drauf, genau. Aber steht nicht offensichtlich drauf, Orange oder Amber Wine. Aber so sollte es ja eigentlich auch genau sein. Also man hat heutzutage ja oft das Gefühl, dass gewisse Weine oder gewisse Leute gewisse Weine nur cool finden, weil sie wissen, das ist ein Natural Wein. Aber dieses selbstverständlich, ich habe das Gefühl, das ändert sich wieder. Man hat mal diese Zeit gebraucht, wo halt so quasi diese Welten aufeinander gecrashed sind und jetzt wird das alles viel lockerer im Umgang und viel undogmatischer, sowohl auf Konsumenten- als auch auf Winzerseite. Also das sieht man ja jetzt gleich bei euch eher, ihr handhabt das so als Überzeugung, aber ist es nicht die Hauptgeschichte, die ihr erzählt, wenn ihr über eure Weine sprecht, habe ich das Gefühl.
Das war eigentlich bei uns schon immer so, dass mir viele Sachen einfach aus Eigeninteresse angegangen sind und wir sind in ganz vielen Bereichen einfach auch undogmatisch, weil wir einfach Vor- und Nachteile von vielen Sachen einfach abwäge und sage, es ist ja nichts Verbotenes dran und auch, ich sag mal, mit der ganzen Schwefelgeschichte und so, da sage mir einfach, mir gehen das so an, so wie es der Wein braucht, so wie es uns auch selber schmeckt, können wir das ganz gut vertreten. Und wir entwickeln uns da natürlich weiter. Wir haben viele spannende Weine von anderen Weingütern, wo wir dann halt auch probieren und sagen, hey, der Stil in die Richtung gefällt. Wir wollen es zwar nicht kopieren, aber in diese Richtung können wir doch auch einiges machen. Und da ist viel Experimentierfreude mit dabei. Und so sieht es beim Anbau aus und so sieht es in allen Bereichen aus, wo wir doch relativ unvoreingenommen viele Sachen angehe und das und nirgends auch ein Dogma draus machen, sondern das, was hinterher rauskommt und wenn das gut ankommt und auch schmeckt, dann das ist ganz ohne voreingenommen zu sein, da einfach ranzugehen.
Das steht ja, sieht man ja auch, wenn man so die Weinbeschriebe durchguckt. Gewisse werden auf der Grobhefe lange gelagert, gewisse auf der Feinhefe, aber eigentlich immer lange Hefelagerung. Gewisse werden spontan vergoren, gewisse noch nicht oder inzwischen auch schon. Ja. Aber ihr passt das immer an. Ihr sagt nicht, wir machen es immer so und immer so. Könnt ihr vielleicht noch die Philosophie kurz auf den Punkt bringen, wie arbeitet ihr in den Reben, im Rebberg und wie im Keller im Idealfall und dann immer abweichend davon natürlich die Vinifikation der einzelnen Weine.
Also im Keller ist halt so, dass wir halt generell natürlich top gesundes Material reinholen. Das ist die Grundbedingung halt für alles. Vor allem, wenn man halt Sachen weglassen möchte, muss es halt draußen umso besser aussehen. Und ansonsten geben uns die Weine teilweise halt auch ein bisschen die Stilistik vor oder auch die Weinberge. Das ist uns dieses Jahr auch stark aufgefallen. Wir haben zwei Lagen relativ nebeneinander mit Vasenhaus zusammen, Weißburgunder und...
Und wo sind diese Lagen?
Am Kirchberg in Kirchhofen. Und
also wenige...
Ja, so
100 Meter von hier oder?
10 Minuten. Von hier, ja, genau, Nachbarort. Und wir haben dann auch gegenseitig die Keller durchprobiert und wir haben jeweils auch diese Weißburgunder im gleichen Fass gehabt und die Stilistik war nahezu, also die haben die gleiche Reduktion gehabt und das kommt halt einfach aus dem Weinberg raus und wenn du halt dann nichts weiter tust, dann geben dir die Weine die Stilistik halt vor. Natürlich greifst du mit gewissen Sachen ein, das ist Maische Standzeit, Pressus direkt, Ganztraumpressung oder eingemeischt vorher, machst das im Edelstahl oder im Berg. Natürlich, das sind sehr halt auch stark auf die Stilistik eingreifende Maßnahmen, aber ansonsten lassen wir die Weine halt so, wie sie sind, halt, sie vergären dann spontan und bleiben so lange wie möglich halt auf der Vollhefe. Also wird vielleicht zwischendurch
Warum mal... Warum lässt ihr die so lange auf der Vollhefe?
Also einmal ist Hefe, gibt nach einer gewissen Zeit natürlich auch Aromastoffe ab. Das ist auch wie beim Sekt. Durch halt Hefeautolyse nach einer gewissen Zeit, wenn die sich so ein bisschen zersetzt. Und auf der anderen Seite ist natürlich Hefe auch ein Schutz vor Oxidation. Das ist hat eine wahnsinnige reduktive Wirkung. Und wenn ich halt die Weine... auf der Vollhefe las. Also bisher ist alles, was bei uns im Holz was ist, wurde nicht geschwefelt von 2020 und wird auch eine ganze Zeit lang noch ohne Schwefel liegen. Wird zwischendurch eventuell mal wieder aufgerührt, die Hefe. Und genau, und dann versucht
man... Von was macht ihr das Abhängige, wann ihr rührt und wann nicht? Wann macht ihr Batonnage, wann macht ihr keine Batonnage? Und vielleicht in derselben Antwort noch erklären, quasi, was das reduktive Element ist oder was die Reduktion im Wein ist für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen.
Das Lieblingswort vom Podcast.
Ja. Yeah. Reduced to the max.
Also, ich mache das so vom Bauchgefühl her, wann ich halt aufrühre und nicht. Also, da ist keine Regelmäßigkeit drin, dass ich jede Woche zweimal aufrühre oder so, weil ich will auch nicht zu viel Eintrag von der Hefe oder dass sie zu breit werden. So, manchmal ist es, wenn die mit dem biologischen Säureabbau nicht so vorwärts kommen, hilft auch gelegentlich mal ein bisschen aufzurühren, damit wir ein bisschen...
Das vorwärts geht.
Ja, dass ein bisschen mehr vorwärts geht.
Kick in den Arsch.
Ja, ja. Genau, Reduktionen sind halt, kommt halt durch auch Schwefelverbindungen halt, dass die halt auch Sauerstoff... aufnehmen auch unter anderem und teilweise halt kann natürlich in Aromatiken gehen, die jetzt halt nicht so schön sind. Also das kann
zunächst
halt
dann, zumindest.
Das kann halt auch mal nach faule Eier riechen oder nach Sauerkraut oder
Babykacke.
Ja, also halt alle möglichen verbrannte Gummi. Gerade beim Sauvignon Blanc ist es, da ist ja dieses oxidative, reduktive, da ist man so auf Messers Schneide, weil man braucht die Reduktion für die Aromatik und wenn das aber ein Ticken zu viel ist, ne, dann hat man so ein bisschen so einen verbrannten Autoreifen halt irgendwie drin. Also das ist so, also Sauvignon Blanc ist sowieso vom Keller her, das ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. aber zum Schluss ist bisher immer doch alles ganz gut geworden. Aber ja, sehr viel Bauchgefühl. Ja.
Oft sagen ja halt die Weine, in welche Richtung es gehen könnte, ja. Und da muss man intuitiv
Also ich verkoste auch viel. Also ich verkoste teilweise, also im Herbst sowieso fast täglich, später dann mindestens einmal die Woche, zwischendurch vielleicht auch zweimal die Woche. Also da bin ich schon ziemlich hinterher, um halt dann auch richtig halt einzugreifen. Mhm. Und ja, manchmal gibt es halt auch Weine, die du vielleicht ein bisschen früher von der Hefe runternimmst, weil die Hefe einfach zu reduktive Wirkung hat und die Weine vielleicht eher ein bisschen dumpf sind und man vielleicht dann noch eine Hefe von einem anderen Wein hat und da halt einfach eine neue Hefe draufpackt. Aber halt diesen Zeitpunkt muss man halt irgendwie auch treffen und das funktioniert halt nur mit Probieren.
Heißt das, dass du vor allem im Keller die Entscheidung triffst oder macht ihr das auch zusammen? Weil das kommt, so wie du das jetzt erzählst, scheint es, als wärst du vor allem im Keller also dann auch maßgebend.
Ich bin viel im Keller und habe, das ist halt auch von den, dass wir ein bisschen die Aufgaben aufteilen, halt vor allem, dass halt einer was im Blick hat, weil wenn alle es im Blick haben, hat es keiner im Blick. Das ist ja meistens so. Ja.
Zur Chaos-Theorie von vorher, da habt ihr also dann schon eine Aufteilung.
Ein Stück weit schon.
Im Vorgespräch hatten wir das ja davon, dass das Chaos so beherrschend ist und ist auch eine eigene Ordnung geben kann, darf, aber scheint doch nicht nur alles also Chaos.
Zumindest im Keller, weil da muss halt schon ganz schnell hinterher sein, wenn halt irgendwas ist. Allerdings ist es auch wirklich ein kleiner Teil, würde ich sagen, weil dann habe ich halt in der Woche vielleicht mal einen halben Tag und rühre die Fässer auf und probiere alles durch und das kriegt man immer noch so ein bisschen reingeschoben.
Ich glaube, das Chaos herrscht hauptsächlich im Außenbetrieb, wo ich mich ein bisschen aussehe, beziehungsweise im ganzen Betrieb. Micha ist natürlich auch ganz viel draußen. Und das Chaos liegt vielleicht auch daran, dass wir ein Gemischtbetrieb sind und den jetzt in der letzten Jahr auch in der Umstellung Bio sind. Wir haben noch Spargel im Anbau, wir haben noch Ölfrüchte, also Hanf, Leinsaat, Mohn für Mohnöle. Da haben wir auch letztens erst rausgefunden, das muss man noch anmelden irgendwie an die Bundesopiumstelle.
Bundesopiumstelle.
Beziehungsweise was für Arznei und da gibt's ich vielleicht auch ein Stück weit meinem Vater, der macht halt einfach mal und dann darf ich mich um den Papierkram
kümmern. Okay, das wollte ich fragen. Von wem kam jetzt die Initiative? Von deinem Vater und du musst dann den Papierkram machen, wirklich so?
Ich finde es auch toll, wenn da riesige Diversität in Betrieb kommt, aber ich würde gerne so ein bisschen geplanter und etwas überlegter vorgehe, aber meistens ist dann schon eingesät. Letztes Jahr war auch so die Frage, der Mähdrescher kommt in 2 Stunden, der Hanf ernt und dann, Hanf muss man anmelden zum Ernte, weil sonst gibt's Ärger. Und das ist vielleicht auch so das große Chaos-Moment. In der Spargelsaison geht's drunter und drüber. Da sind ganz viele Kulturen doch. Dieses Jahr haben wir noch schöne Versuche mit Kichererbse im Anbau, also
wie viel Fläche habt ihr auf dem Gesamtbetrieb jetzt?
Jetzt sind wir 45 Hektar. Das schwankt je nachdem.
Fast so groß wie die Schweiz. Das ist ja krass. Aber gibt's da auch vielleicht auch eher künftig Sachen oder Effekte, die man je nachdem verbinden könnte? Ich glaube, gerade wenn man jetzt von Biodiversität spricht, von Permakultur oder dass es eben keine Monokulturen sind, dass man die Sachen auch durchmischt irgendwie. Oder macht es dann wieder einfach aufwendiger und unökologischer und viel Gedanke, komplizierter. Der Gedanke wäre ja schön, aber
die sind auch schon da, also gerade auch mit Demeter.
Hanf und Wein.
Ja, als Zwischensaat, aber da bin ich gerade noch mit der Behörde, weil Winzerbetriebe oder Weinbaubetriebe, reine Weinbaubetriebe dürfen gar keinen Hanf anbauen. Und dann habe ich mir gedacht, schließt sich das dann nicht ein bisschen als Zwischenbegrünung raus? Und das sind jetzt dann so Spezialfragen, die dann ans Landwirtschaftsamt gehen und dann gucke die selber mich mit großen Augen an. Das hat jetzt noch nie jemand gemacht. Und aber Hanf ist eine super Zwischenbegrünung, verdrängt auch viele Beikräuter. Keimt recht schnell auf. Also der Hanf, den haben wir eingesät und geerntet. Also irgendwie Unkrautbekämpfung oder jetzt Pflanzenschutz war da überhaupt nicht nötig. Es ist eigentlich eine super tolle Nutzpflanze. Und auch Lein ist halt eine super schön blühende Pflanze, auch für Insekten ganz wertvoll. Und da ist es natürlich als Zwischenbegrünung im Weinbau eine Option, wie man es dann abernten kann, ist eine Frage, vielleicht auch einfach nur als grüne Düngung. Und das sind wirklich spannende Themen, wo mal kombinieren kann und was uns vielleicht auch als Gemischbetrieb ausmacht.
Ist ja auch die Frage, was für Hanf, also für was verwendet ihr den, um Stoff herzustellen oder CBD? Ich nehme, oder was wird daraus, es hängt da stark damit ab, was der Verwendungszweck ist und welche Art von Hanfpflanzen sich da...
Aktuell zur Ölproduktion, also ich habe auch eine kleine Ölmühle und da produzieren wir dann, das fand ich auch immer so ganz spannend oder irgendwie auch ein Stück weit ein Manko. Also dann kauft man sich ein Bioöl ein und dann guckt man schön auf das Label EU, nicht EU. Und dann kommt das immer von weiß Gott woher. Und wieso macht man das bei uns nicht? Irgendwie aus einer Hand. Und das könnte doch auch eine Nische sein, wie auch mit unseren Weinen. Wir gehen da auch voll auf Qualität. Sind auch alles unfiltriert und behandelt. Und da wollen wir einfach auch natürlich in die gleiche Kerbe wie mit unserem Wein irgendwo reinschlage und sage, das Genuss ist so vielfältig und macht. Da gibt's noch viele Themen, die man auch ähnlich weiter spinnen kann. Und da gehe ich vielleicht auch ein Stück weit auf, weil Außenbetrieb, der Anbau und so, die Begrünungsmischungen, das plane ich und da ergänzen wir uns da natürlich ganz super. In dem Bereich dann, genau.
Kannst du uns was über Spargel machen erzählen? Weil wir sind absolute Wein-Nerds, kennen jedes Detail, welche Rebsorte, welche Probleme und welche Zicken und Macken hat. Was lässt sich über das Spargel-Business und vor allem über die Spargelkultur, über das Spargelanbau sagen? Wenn man jetzt wie ein Winzer über Wein, du als Spargelhersteller auch über Spargel reden musst, weil ich esse sie total gerne und insbesondere hier aus dem Markgräflerland, aber ich habe keinen Plan, ob das einfach ist, die zu kultivieren, ob das schwierig ist, ob der Regen jetzt gut ist für die, ob das schlecht ist, gibt es gute und schlechte Jahrgänge, ich habe keinen Plan.
Da muss ich jetzt sogar ehrlich sagen, da kann sogar der Micha was, der war bei einer Spargelverkostung oder in Berlin.
Spargeldemo.
Nee, ich war mal bei einem, ich habe ein Spargelessen gehabt.
Mal, genau.
Aber da hatten wir Belitzer Spargel und halt Markgräfler Spargel. Also ich habe auch Spargel mitgebracht dann von uns und wir hatten dann auch den bei dem Essen den Vergleich und es ist halt immer schwierig, das jetzt mit Aromen oder so auseinanderzuhalten. Aber ein Unterschied ist auf jeden Fall da. Man hat halt in Belitz, das ist halt in der Nähe von Berlin, das ist so, wo die ganzen Berliner ihren Spargel hier haben. Da hat man natürlich mehr diese Sandböden in Brandenburg, wo die erwärmen sich viel schneller. Die, das sind keine großen irgendwie Steine drin oder irgendwas, wo der bei Spargel schief wachsen könnte. Und natürlich auch von Nährstoffen ist anders wie bei uns drin. Wir haben ja eher so Löss-Lehmböden, eher starke Böden. Also ich fand ein bisschen intensiver den Markgräfler Spargel als jetzt den Belitzer. Aber so eine große Wissenschaft würde ich da jetzt auch nicht draus machen.
Beim Spargel gibt es ja schon das Terroir in dem Sinne. Also Boden ist ganz wichtig. Im Anbau Spargel ist auch eine Dauerkultur wie der Weinbau. Zum Teil, ich sag mal, in der Bearbeitung sogar ähnliche Ansprüche, außer jetzt das Hefte und gut, das Ernte ist auch natürlich eine andere Geschichte. Der wird gesetzt und die ersten 2 Jahre kann man auch gar nicht ernten. Der muss erstmal rauswachsen, der Spargel. Der muss, sieht ja aus wie so kleine Tannenbäume, sagt man immer. Und da muss er erstmal diese Nährstoffe, diese Photosynthese auch, die Energie auch in die Wurzel einlagern. Und dann dämmt man den Spargel ab und zu schon im Herbst, dass die Dämme schon sitzen und sich erwärmen können. Und bei uns in der Region ist eigentlich in den meisten Fällen notwendig, dass man sie auch mit Folie abdeckt, weil die Böden relativ schwer sind. Und wenn es dann drauf regnet, dann hat man irgendwann mal einen betonierten Damm.
Aber das heißt, es ist immer dieselbe Pflanze. Wenn ich hier einen Spargel im Teller habe, dann ist die geschnitten und die wächst mit demselben Wurzelwerk im Folgejahr wieder nach.
Wächst wieder nach. Sogar, also die Wurzel, da treiben natürlich viele Spargeln aus und die sticht man dann doch täglich, beziehungsweise wenn es jetzt kälter ist, alle 2-3 Tage. muss man alle Felder abernten. Also das ist doch ein ziemlich hohes Arbeitspensum.
Was ist strenger, die Weinernte oder die Spargelernte?
Spargelernte. Ja, Spargelernte, weil es doch ziemlich dauerhaft eine Stress, ja. Also relativ lang ist im Vergleich zur Weinernte, ganz klar. Weinernte ist ab und zu mal ein bisschen chaotischer, weil man halt natürlich nicht so die feste Stammbelegschaft dann hat, ja. Weil wir gehen 2 Wochen, da sind wir doch immer im Austausch mit Kollegen oder mit unserem Nachbar, der doch dann auch immer relativ viele Leute auf dem Betrieb hat und da hilft man sich raus, da ist Weinernte etwas spontaner, aber Spargelernte braucht natürlich ziemlich lange Atem und ich war jetzt heute Morgen um 4 schon wach zum den Markt packen und so, das sind dann solche Geschichten, lange Arbeitstage in Form über relativ langer Zeitraum und aber ist natürlich auch ein Standbein, was ich sag mal ein schlechtes Weinjahr mal ausgleichen kann. Mhm. Also das Vielfältige hat natürlich auch so seine Vorteile. Wir haben auch noch, wie gesagt, mit dem Öl, beziehungsweise wir haben auch noch Saatgutvermehrung im Mais und das ist immer bunt aufgestellt. Und da muss man sagen, wenn es halt mal richtig Frost gibt oder mal in die Rebe reinhagelt, dann hat man vielleicht noch eine Maisernte, dann hat man noch vielleicht eine gute Spargelernte gehabt, den verhagelt es nicht so schnell, den Spargel. Und da gibt es dann doch immer doch ein vielfältiger Ausgleich.
So eine ganz profane kulinarische Frage. Euer Lieblingswein im Moment dieses Jahr zum Spargeln?
Zum Spargel bei mir immer gut edel.
Classic.
Classic, ja. Genau.
Wir können eigentlich gleich mal zum gut edel wechseln.
Und eben vielleicht noch, um zu erklären, also Schwelle und ich sind jetzt heute Morgen von Basel hierher gefahren, durch Regen, Grau, Mitte Mai.
Ja.
Und ja, volle Spargelerntezeit eigentlich, aber alles sehr verspätet, also überall in der Natur. Und eben, wir befinden uns im Zentrum des Spargels.
Eben, wir wissen ja hier eigentlich, der Hof ist in der Ebene eigentlich auf Rheinniveau und die Rebberge beginnen ein paar hundert Meter nebenan, wo dann sich die Hügel wieder erheben, dann bei Staufen. Oder wie ist das hier? Jetzt er schildert vielleicht kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern, wo wir uns befinden, was hier so im Umfeld angebaut wird. Das eigentlich hast du es ja schon vorweggenommen, Felix. Und was mich dann aber vor allem noch interessiert, ist, sind Spargel genauso kapriziös wie Reben? Also Reben haben ja mit Schädlingen und mit Pilzdruck etc., da gibt es ganz viele potenzielle Gefahrenquellen. Ist das bei Spargeln auch so?
Beim Spargel sind es vielleicht weniger die Pilzkrankheiten, die in der Rebe vorherrschen sind. Da sind es eher Spargelähren oder Drahtwürmer, also von so Schnellkäfer, Insekten. Es gibt auch bestimmte Pilzkrankheiten da noch auch dazu, aber nicht so intensiv. Also Weinbau ist doch da deutlich empfindlicher. Man hat natürlich diese Laubarbeiter nicht, der wächst von selber hoch. Man muss vielleicht die Beikräuter gut im Griff halten und gerade im ökologischen Bereich muss man da auch hinterher sein, dass man kann das nicht alles abspritzen, sondern man muss halt dann mechanisch bearbeiten. Aber prinzipiell der große Teil der Arbeit ist wirklich die Ernte. Mhm. Und die Kultivierung, der Anbau an sich, der Spargel lässt man nach der Ernte wieder rauswachsen. Und muss halt dann das Kraut, was rauswächst, gesund halten, dass wieder genug Energie für das Folgejahr in der Wurzel ist. Das ist so die Hauptkrux an der ganzen Sache, genau.
Ja. Was trinken wir als nächstes?
Ich würde dann zum Gutedel übergehen. Machen den roten zum Schluss. Ich hole gerade mal die 9 Gläser.
Genau, du kannst sonst in der Zwischenzeit erklären, Felix. Ihr habt euch ja bei der Winzerausbildung in Freiburg kennengelernt, wenn ich richtig informiert bin. Ja, du hast danach den Bachelor gemacht in Geisenheim, also an der quasi am deutschsprachigen Hotspot für die Winzer- und Önologie-Ausbildung. Und der Micha ist dann, nach Neuseeland und hat dann eher quasi die Praxis walten lassen. Merkt man das bei eurer Zusammenarbeit und auch bei der Rollenverteilung, dass ihr noch, nachdem ihr euch bei der Ausbildung kennengelernt habt, noch unterschiedliche Wege eingeschlagen habt zwischenzeitlich?
Ich denke vor allem im Keller sieht man es, da hat der Micha mehr Praxiserfahrung, also das sitzt halt, sind die Handgriffe, die ich da besser setze. Im Außenbereich, da habe ich natürlich durch langjährige Außenarbeit im Hof natürlich da auch meine handwerkliche Geschicke, die vielleicht da ein bisschen besser sitze. Aber wir lernen jedes Jahr dazu, also wir verbessern uns in beiden Bereichen. Und zum Teil in der praktische Umsetzung wurde Micha einfach die kürzere Wege vielleicht auch in Neuseeland gelernt hat, wo er einfach schneller agiert. Bei mir geht es dann vielleicht auch eher in den theoretischen Bereich, wenn es dann mal vielleicht um neue Schädlinge oder halt um die auch Pflanzenschutzplanung oder die ganze Anbauplanung ein bisschen geht, wo man dann halt dann doch das Studium auch merkt. Genau.
Wow. Man sieht, die Farbe ist gut, das ist der Gutedel MG. Genau. Steht nicht für Maschinengewehr, sondern für Maische vergoren.
Oder für mega geil.
Aber ballert auch wie ein Maschinengewehr. MG wie Magnum. Will man nur in der Magnum kaufen. Krass.
Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Weil Flashback vor 3-4 Jahren, als wir bei euch waren, war schon die Stilistik noch komplett anders. Also noch viel zahmer und zurückhaltender.
Hatten wir da schon auch schon mal einen Meister vergoren?
Nee.
Ich glaube nicht. Da war Sponti.
Da war das so am Anfang von spontan vergoren, aber noch viel eben eher im klassischen Bereich so. Und jetzt das, ich finde es grandios, jetzt wieder zurückzukommen und Jahre später das so erleben zu dürfen.
Achso.
Ist vielleicht auch so ein bisschen eine Philosophie von uns, wo wir auch uns an solche Neuerungen auch rantasten und immer mal das vorsichtig angehen, mal einen Weg hin verfolge und dann das ein bisschen ausweite, vielleicht auch ein bisschen extremer werde. Ich glaube, das ist uns bis jetzt ganz gut gelungen, finde ich.
Was ist die Macher dieses Gut Edels, außer dass ein Maische vergoren ist, worauf also, habt ihr geachtet oder welchen Weg hat die Traube euch vorgegeben?
Also ich war ungefähr 14 Tage auf der Maische und habe auch versucht, nicht so oft die Trauben unterzustoßen. Man versucht ja immer, dass halt die Trauben auch immer mit Flüssigkeit benetzt sind. Beim Spätburgunder mache ich das schon oder versuch's dreimal am Tag zu machen. Beim Gutedel hier habe ich es nur einmal am Tag gemacht, um den Gerbstoffeintrag nicht zu stark zu haben. Und im Endeffekt wurde er nach 14 Tagen, nachdem er komplett trocken vergoren war, abgepresst und ist direkt ins gebrauchte Barrik gekommen. Und da war er dann ungefähr 18 Monate auf der Vollhefe. Hat ein bisschen Schwefel bekommen dann, kurz vorm Abstich. Wurde aber auch komplett ohne Pumpen dann aus dem Holzfass ist erstmal in einen kleinen Edelstahltank gekommen und der wurde dann mit dem Stapler hochgefahren und unfiltriert gefüllt. Also die Pumpe quasi nur von der Presse ins Barrik und das war's dann. Also sehr schonender Umgang dann und gefüllt wurde letztes Jahr Ende Juni. Und die liegen dann meistens noch, gut, ein gutes Dreivierteljahr auf jeden Fall auf der Flasche, bevor wir dann in den Verkauf gehen.
Eben fast schon in bronzene, goldene Farbe, extrem nussig auch in der Nase. Und das cool, Gutedel ist ja nicht für eine hohe Säure bekannt, sondern eher das Gegenteil. Aber hier ist natürlich durch die Maischegärung hat man die Struktur halt durch diese Bitternote und die Tannine. Die Bitternote ist auch sortentypisch eigentlich plus die Tannine dann War das schwierig, da diese Balance hinzubekommen? Ist ja vielleicht gerade beim Gutedel ein
Balanceakt. Wir haben auch 2018 war jetzt nicht unbedingt der säurestarke Jahrgang und haben aber irgendwie trotzdem, weil wir eine Teilfläche auch ein bisschen früher geholt haben, wo wir dann ein bisschen was reingepackt haben, beim Gutedel noch nicht mal so viel Probleme mit der Säure gehabt. Also wir haben, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, aber der hat auch 5,4 Gramm, ne? Das ist jetzt für Gutedel gar nicht so schlecht. Und man muss halt schon gucken, dass man, wenn man halt gerade die Weine auf der Maische vergärt, dass sie ein bisschen früher geholt werden müssen, weil man nochmal ein bisschen stärkeren Säureabbau hat. Dadurch, dass halt auch auf der Traubenschale ein bisschen mehr Kalium ausgefällt wird und die Säure nochmal zusätzlich nach unten drückt, dann kommt natürlich BSA auch noch dazu.
Das ist der Säureabbau.
Genau, Säureabbau. Was die Säure noch mal nach unten drückt. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass einem das nicht komplett in den Keller fällt. Ja.
Und das finde ich mega cool bei euch, dass ihr sowohl die Säure als auch die Restzuckerwerte, hat ja meistens praktisch keinen, aber dass es auf der Flasche steht, es steht auf der Homepage, in der Broschüre, so wie eigentlich bei allen Weinen auch auf dem Landweinmarkt. Ich finde das extrem cool, dass man das sieht, was wie viel Säure hat.
Also die es interessiert, die können es nachlesen und den anderen ist es ja sowieso egal. Ne? Also warum es nicht draufschreiben? Ne? Das ist, ich muss ja nichts verheimlichen in dem Bereich. Der Wein ist komplett trocken. Ja.
Man kann auch ein bisschen nachvollziehen, woher die Balance kommt, weil sehr, sehr restsüße Weine können natürlich auch eine hohe Säure verstecken und umgekehrt auch sehr trockene Weine können doch mit wenig Restsüße trotzdem oder mit geringer Säure trotzdem ein schönes Spiel präsentiere und das ist vielleicht so einfach. Für mich ist das auch immer interessant, die Balance irgendwo zu kennen. Mhm. Und woher kommt das dann, dass der Wein so und so das Geschmacksprofil hat, trocken oder nicht so trocken? Also,
gerade bei deutschen Weinen gibt es ja auch eben das harmonisch trocken, dass es vielleicht nicht durchgegoren ist.
Das gesetzlich trocken, das finde ich am schlimmsten eigentlich immer.
Und das wäre dann wie?
Naja, Säure plus 2, maximal 9. Ne? Das heißt, ich kann einen Wein mit 9 Gramm Restzucker haben und der steht trocken auf dem Etikett. Das
ist halt, da finde ich die Schweizer ehrlicher. Die sind bei 4 Gramm
Restzucker. Ja. Und halt Alkohol ist, finde ich, halt auch immer ein wichtiges Thema. Der hat 11 Volumenprozent. Man sagt immer, Alkohol ist Geschmacksträger, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Beweis, dass es halt nicht unbedingt immer viel haben muss. Gerade beim Gutedel, ne? Lieber ein bisschen früher holen, lieber ein bisschen weniger Alkohol. Also wir haben dieses Jahr, beziehungsweise halt den 20er-Jahrgang, auch gerade beim Gutedel gesagt, wir holen auch gerade den roten Gutedel, der immer so ein bisschen Probleme auch mit der Kirschessigfliege hat, die wir neuerdings haben, weil das halt sehr eine dünne Beerenhaut, meistens hoher pH-Wert beim Gutedel und dann halt noch die rote Farbe, das lockt das Tier halt an und man hat dann kann schon eher mal ein bisschen Probleme mit Essig und so haben, ohne dass man es bewusst sieht.
Eben, dünne Haut heißt eigentlich, dass die Kirschessigfliege da besser durchstechen kann. Und die Kirschessigfliege, ich erkläre das kurz den Hörern, ist halt, weil der erste Schädling, der halt aktiv die Traubenhaut durchsticht, während alle anderen Schädlinge, die kommen erst, wenn die irgendwie beschädigt wurde, durch Haare zum Beispiel, und machen sich dann an die Reben ran. Und die kann halt früher schon eingreifen und auch Schaden anrichten.
Genau. Und deshalb haben wir dann auch zusätzlich gesagt, wir wollen halt noch weniger Einsatz von irgendwelchen mit Säure oder so im Keller, wollen wir weniger machen oder gar nicht teilweise. Und das heißt, ich brauche halt einfach mehr Säure direkt aus dem Weinberg. Wiederum halt eine frühe Ernte. Und beim Gutedel haben wir dann, oder generell über alle Sorten, uns doch mehr auf den Geschmack verlassen. Und gesagt, jetzt probieren wir halt einfach mal und gucken nicht gleich ins Refraktometer und gucken, wie die Zuckerwerte sind. Und in den meisten Fällen haben uns die geschmacklich so gefallen, wo wir dann analytisch vielleicht in den letzten Jahren noch nicht mal geholt hätten. Also aus Sauvignon Blanc haben wir mit 87 Öxle geholt, normalerweise eher mit 93, 94. Aber auch letztes Jahr war ja ein Jahr, wo die Säure eher ein bisschen niedriger war. Und dieses Harmonische, das kriegst du halt nicht über analytische Werte, sondern das musst du halt schmecken. Und beim Gut Edel haben wir dann halt auch wesentlich früher geholt und gesagt, die müssen halt einfach noch knackig reinkommen. Da musst du die müssen knacken beim Draufbeißen. Und dann das, und ich merke, sag ich mal, von den Weinen her jetzt nicht allzu viel Unterschied, wo ich sage, oh Gott, die haben wir jetzt total grün oder unreif geerntet. Das ist eher der Gegenteil, das ist der Fall. Das ist ziemlich harmonisch eigentlich.
Unterscheiden sich Gutedel und roter Gutedel vor allem im Rebberg und vom Handling her oder auch von der Charakteristik dann bei der Vinifikation und dem Glas? Also ist das ein Unterschied? Oder ist das einfach eine Varietät, die man aber dann getrost gemeinsam vinifizieren kann? Oder würde das Sinn machen, die einzeln auszubauen überhaupt?
Also es gibt welche, die einzeln ausbauen und auch roter Gutedel draufschreiben. Wirklich Farbausbeute hat man jetzt nicht beim roten Gutedel, dass man sagt, okay, da hat man jetzt irgendwie, kommt ein Roséwein raus oder so. Deshalb bei uns wird das wie als eine Sorte behandelt. Also die werden zwar schon, kommen in getrennte Tanks, einfach weil die teilweise vom Erntezeitpunkt einfach unterschiedlich sind. Aber wenn ich jetzt Fässer auffülle, ob da jetzt roter oder weißer Gutedel reinkommt, das ist für mich alles Gutedel. Und von der Farbe her, okay. Also das ist weißer Gutedel. Ne?
Also weißer, oranger Gutedel.
Genau, da aber ist es mir halt einfach, jetzt auch aufgrund der Kirschessigfliege, sage ich, die meiste vergorenen Sachen, dann nehme ich halt den weißen Gutedel, da bin ich halt hundertprozentig sicher, dass das alles topgesund ist. Und
aber eigentlich vom Handling her und von der Ernte ist es ja eigentlich gut, wenn die nicht alle zur selben Zeit reif sind, sondern der eine Gutedel ein bisschen früher, der andere ein bisschen später, damit man nicht
ja, genau, also ja, das ist ganz gut, wenn die Sorten nacheinander reif werden, nicht alles zusammen.
Das ist sonst noch das Geile am Gutedel. Ich meine, wir sind hier im Markgräflerland, wir sind im Gutedelland. Ja. Wer könnte da mehr und besser davon erzählen als ihr? Ja, vielleicht noch unsere Westschweizer Winzer vom Genfersee oder aus dem Wallis. Ja. Bisschen, da heißt der Gutedel ja auch vorne wegen dem Knacken oder wegen dem Zerdrücken.
Ja, der ist ja auch eine wunderbare Tafeltraube. Also zum Essen macht der auch super Spaß. Also da muss man ja aufpassen, dass er halt auch genug im Eimer liegt. Dann
was kostet der Orange jetzt? Also ich meine, das ist ja eigentlich das Flaggschiff im weißen Bereich.
Ja, es ist sogar das Flaggschiff generell über alle hinweg.
Das ist cool, aber Gutedel ist das Flaggschiff.
So. Also der kostet 22.
Aber trotzdem, wie bei Flaggschiff, aber 22 Euro. Ja. Ich meine, das ist ja super fair. Also das ist, die meisten Weine bei euch befinden so plus minus 10 Euro in diesem Bereich und dann wieder eben so rund um 20 noch. Genau. Aber extrem fair bepreist. Und das ist auch, wenn man, ihr habt eigentlich immer schon gesagt, ihr wollt halt einen Spagat zwischen Ökologie, naturnah und Ökonomie. Also muss ich auch rechnen. Und das eben, das zeigt sich hier ja auch. Die sind extrem preiswert. Wie kann man... Wie erreicht man das? Also ich meine, das ist ja eigentlich ist es doof, euch jetzt hier im Podcast zu interviewen und zu pushen, weil dann kaufen alle diese Weine und dann sind sie sofort vergriffen. Erinnert mich an Sammy Deluxe, irgendwie, wo er gerappt hat, eigentlich ist es doof, Lieder wie diese rauszubringen, weil danach alle irgendwie genauso klingen. Aber so irgendwie, man...
Ja, ich meine... Es geht ja auch darum, dass man natürlich auch den Leuten die Möglichkeit geben soll, die Weine halt zu trinken. Ne? Also ich sage mal, es gibt natürlich schon genug Weine, die halt preislich sehr, sehr weit oben sind. Die können sich halt nicht alle leisten. Ich glaube, auch wenn sich jetzt, ich meine, 22 Euro ist, glaube ich, für die meisten immer noch genug Geld für eine Flasche Wein. Ja. Also ich glaube, wenn man jetzt mal jetzt in LEH geht oder so,
LR?
Lebensmittel, Einzelhandel,
Edeka. Kennen wir Schweizer nicht. LH, okay.
Ja, so Edeka, Rewe, halt so, wo die meisten Sachen gekauft werden oder Discounter. Ne? Das sind ja die größten Weinhändler. Ne? Das ist, da ist ja schon 6 Euro, ist da Premium-Bereich. Und dementsprechend, und da überlegen schon viele Leute, ob sie das ausgeben wollen. Deshalb finde ich 22 jetzt... schon nicht gerade günstig, aber halt gerechtfertigt für, sag ich mal, der Aufwand, der dahinter steckt, auf jeden Fall.
Ja, wir haben auch relativ hohe Direktvermarktungsanteil, das ist natürlich, wo wir auch ein bisschen traditionell so reingewachsen sind und wir sind da natürlich immer ein wenig vorsichtiger auch in der Preisgestaltung. Aber das stützt uns auch ein bisschen, dass da natürlich nicht der große Zwischenhandelsposten da noch dazwischen ist. Und da sehen wir beim Spargel aktuell auch so ähnlich, wo man dann sagt, das, was direkt weggeht, da hat der Produzent was davon, da hat der Einkäufer was davon. Ich denke mal, da probieren wir uns auch noch ein bisschen aus und das war einfach so der nächste Sprung, wo man gesagt hat, das für so eine Maischegärung, das ist, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, wir entwickeln uns noch weiter und das sind auch schon ein paar Geschichten im Petto, die natürlich auch preislich anders nochmal angesiedelt sind. Das ist einfach auch eine Erfahrungssammlung. Genau.
Darf ich zum Spätburgunder übergehen? Ja, also, also nicht im Glas.
Let's
einfach
go red. Doch, komm, lass uns. Ich will den zwar nicht wegschütten, aber.
Also Bellen ist dieselbe Lage. Du hast vorher Wasenhausen erwähnt. Und das ist dasselbe. Das liegt nebeneinander.
Genau, wie quasi die Stücke liegen sehr nah beieinander. Klar, gerne. Genau, also mit dem Christoph und Alex. Die kennen wir beide auch schon länger. Christoph,
Grüße hier.
Glaube ich, fast schon 10 Jahre. Und Alex halt, seitdem er mit Christoph zusammen das Weingut macht und arbeiten halt auch miteinander, teilen uns die Apfelmaschine, helfen uns gegenseitig. Das ist halt auch ganz wichtig, dass halt, sag ich mal, die Kleinen sich da auch unterstützen und
Die Duos.
Die Duos, ja, die quasi. Duos,
genau. Ja, wir haben auch noch ein paar Solos mit in der Clique von der Apfelmaschine.
Ja, ja, ja.
Das ist ja ganz gut, das ist ja Blödsinn, sich eine teure Maschine anzulegen, die eigentlich, ich sag mal, die meiste Zeit im Jahr steht. Und wenn man sich da einfach untereinander die Kosten teilt und auch eine ähnliche Philosophie hat und sich austauscht, ist das natürlich ein Riesengewinn für alle.
Nein, ich kam darauf wegen der Preisstruktur. Wasenhausen-Bellen.
Also ist ein bisschen anders angesiedelt.
So, ja. Hat mal so ziemlich 3-4 Mal so viel.
Es liegt vielleicht auch daran, dass wir, unsere Lage, es ist eine Lage oben drüber, aber oben drüber heißt nicht steiler, sondern eher wieder ein bisschen flacher. Das heißt, wir können da halt auch mit dem Traktor fahren. Das war jetzt das war.
Okay.
Dann, was Pflanzenschutz angeht, was Unterstock- und Bearbeitung angeht, schon auch mit Maschinen arbeiten können. Und
okay.
Und es gliedert sich halt auch von der Preisstruktur halt, wir verlangen für den 20 Euro.
Ich sag meistens zu Micha, wir sind schlichtweg halt schlechte Ökonomen. Wir haben halt den Endverbraucherpreis berechnet, ohne den Handel einzukalkulieren.
Wir danken. Doch.
Die Klone sind ein bisschen anders, die Rebstücke sind ein bisschen jünger. Wir haben sehr viele, gerade auch halt dadurch, dass wir auch Genossenschaftsanlagen übernommen haben, sehr viel eher lockerbeerige Klone. Das heißt halt einfach zu bewirtschaften. Fäulnisanfällig. Ertragsmäßig sind die eher so nach 15, 20 Jahren, gehen die so ein bisschen zurück. Ne? Was jetzt ein Genossenschaftswinzer nicht so freut, deshalb haut er die Anlage raus nach 20 Jahren. Wir freuen uns natürlich, weil ich muss sagen, dass die Qualität der Trauben, auch wenn es von vielen immer halt, schlecht geredet wird, nach dem Motto, aus den Lockerbärigen kann man eigentlich keinen Rotwein machen, ne? Hört man öfters. Das eignet sich nur für Rosé und so. Ich finde, die sind halt, wenn man sie richtig bewirtschaftet, optimal für Rotwein, vor allem, weil sie halt wirklich noch eine knackige Säure mitbringen, was teilweise die, französischen Klone jetzt nicht so haben. Und es gibt den Wein halt unglaublich Rückhalt. Und deshalb finde ich es halt schön, die haben halt trotz biologischen Säureabbaus halt trotzdem noch Grip von der Säure. Wir haben jetzt bei dem Wein auch mit 30% Ganztrauben gearbeitet, einfach
mit den Stielen.
Mit den Stielen, um halt da einfach noch mehr die Tanninstruktur. Gleichzeitig ist es auch Farbstabilität, weil das muss man natürlich sagen, dass die lockerbärigen Klone dadurch, dass sie viel weniger Beerenschale haben im Vergleich zum Fruchtfleisch, wie jetzt so ganz kleinbeerige französische Klone, natürlich nicht so farbintensiv sind und durch die Ganztraubenanteil und die Tannine gibt man halt eine gewisse Farbstabilisation gleich am Anfang mit. Also von der Farbe fand ich den eigentlich so doch ganz schön.
Das ist cool, ist extrem frisch und würzig und doch ziemlich viel Grip auch im Gaumen, der so.
Ja, er lässt sich auch relativ lang die Rotweine, also das, die Tannine und die Säure lässt die Rotweine relativ lang auch sehr jung wirken. Also die kann man auch wirklich super lagern. Also da.
Genau, also der liegt jetzt auch, den haben wir kurz vorm Herbst, Ende August, weil wir den Tank gebraucht haben und der Herbst so früh angefangen hat, haben wir gesagt,
raus jetzt.
Der muss jetzt, ich meine, er lag sowieso schon füllfertig bereit, also haben wir noch vorm Herbst noch gefüllt. Also der ist jetzt seit eben Ende August auf der Flasche und jetzt langsam starten wir mit dem Verkauf. Aber er ist noch jung, das merkt man halt einfach, ja.
Wann findest du oder wann wäre der ideale Zeitpunkt, um jetzt diesen Spätburgunder zu trinken? Wir haben jetzt 2018 im Glas. Glaube ich, der Gutedelfeuer war auch 18er?
War auch 18,
also genau. Wann sind die eure Top-Weine eigentlich so am, wann machen sie am meisten Spaß?
Also wenn ich jetzt so unsere Basis angucke, da ist der 17er Spätburgunder aus der Basis jetzt gerade eigentlich schön zum Trinken.
Der aktuell erhältliche auch, ja.
Der ist aktuell erhältlich, genau. 18er liegt noch. Also die brauchen auch immer einige Zeit auf der Flasche. Ich habe letztens auch mal, wo ich bei meinen Eltern war, eine Flasche 2011er Spätburgunder aufgemacht, ne, präsentiert sich nach wie vor richtig schön. Also, also von den
Gründungsjahr.
Also ja, da haben wir auch schon noch so mit 5 Wochen Maischestandzeit beim Spätburgunder gearbeitet, da sind wir ein bisschen zurückgefahren wieder. Aber also ich glaube so, wenn man den jetzt noch so 2-3 Jahre gibt, hat er, glaube ich, auch so diese Tannine und die Säure so ein bisschen schöner integriert einfach. So eine richtige Vorhersage ist immer schwierig, weil gerade in dem Bereich haben wir jetzt noch gar keine Erfahrung, wie sich das mit den Tanninen verhält. Aber ich sag mal, wenn ein Wein, sag ich mal, fast 24 Monate im Barrique war und ja, der wird nach einem halben Jahr nicht schlechter unbedingt. Also ich gebe denen schon viel Zeit auf jeden Fall.
Ja. Aber das ist ja auch das Spannende, dass man selbst als Produzent, als Winzer den eigenen Wein halt immer wieder neu entdecken kann. Und das ist eigentlich das Beste, dass man, gerade wenn die Weine so fair bepreist sind, dass man halt eine größere Menge kauft und dann die über die Jahre begleitet. Und
also das, beste Fall.
Ja.
Bei uns? Darum hat Scholl hat das große Auto heute dabei.
Ah, das ist sehr gut. Mhm. Ja.
Genau, ja, ja. Aber darum nehmen wir hier auch den Podcast auf dem Palett auf. Das Palett da drunter, das füllen wir nachher gleich. Was wollte ich noch sagen? Ich habe, glaube ich. Ah ja, genau. Eben, wir hatten es vorhin davon, dass der Spätburgunder 2017 jetzt eigentlich super cool zu genießen ist und auch der aktuell erhältliche Jahrgang ist. Das heißt, es ist.
Genau, von der Basis.
Es ist also, bewusst, genau. Wenn man jetzt auf einen Webshop geht, dann hat man da Weißwein von 18, 19 und Rotwein 17. Also das ist bewusst so gehalten, weil die Weine noch Zeit brauchen und dann demnächst in den Verkauf kommen, wenn sie ready sind und nicht, weil euch irgendwie der Frost oder sonst irgendein Schädling alles weggerafft habt und ihr sonst keinen Wein habt. Also beim, das kommt alles.
Ja, zum Beispiel Blanc de Noir haben wir letztes Jahr nach ein paar Jahren Pause mal wieder gefüllt und Blanc de Noir ist immer dadurch, dass wir sehr schonend pressen und halt auch dementsprechend die Säure erhalten, ganz knackig in der Säure, dann haben wir irgendwie mit 8,2 Gramm Säure gefüllt, da starten wir jetzt mit dem Verkauf, also letztes Jahr im Juli gefüllt und die brauchen halt einfach die Zeit auf der Flasche und teilweise ist er jetzt immer noch ein bisschen jung, also man könnte auch noch bis im Sommer warten, aber irgendwann will man ja auch mal das Zeug unter die Leute kriegen, ne? Also die sollen es ja auch trinken und Spaß haben und der ist jung und frisch und ja, die Sachen brauchen halt einfach Zeit und da muss man den Verbraucher natürlich auch so ein bisschen erklären und aufklären, das halt nicht, wenn da jetzt steht, der ist von Jahrgang 2019, dass das altes Zeug ist, sondern das ist halt leider von ganz vielen Sachen gewöhnt halt, ne? Also ich würde jetzt im Discounter auch nicht eine Flasche von 18 kaufen. Also.
Ja. Gleichzeitig ist es ja gut, wenn man eben die qualitativ hochwertigen Weine hat, die das eben ertragen und sogar erfordern, dass man sogar ihr als Winzer das so lange lagert und erst dann auf dem Markt bringt, weil das kann dann natürlich auch nicht jeder hat die Lagerkapazität, sondern die müssen teilweise halt die Weine rausballern und dann aber immer sagen, wartet noch ein paar Jahre und ja. So. Wenn man, das ist eigentlich ein großes Privileg, wenn man das so lange zurückhalten kann, wie man möchte.
Ja, die meisten Leute wollen sich ja auch den Keller nicht voll lagern und sind ja keine Sammler oder wollen sich den Platz auch, also oder wenn man jetzt mal in die Städte guckt, die Wohnungen anguckt, ja, wo sollen denn die ganzen Jahrgänge lagern? Also das ist
Bahnhofschließfach.
Ja, genau. Ja, deshalb, ich glaube, das ist schon so das beste Ding, die Weine auf den Markt zu bringen, wenn die, sag ich mal, trinkreif sind. Ja.
Und wann kommt jetzt der auf den Markt?
Ne, den kannst du jetzt schon kaufen.
Den kann man noch nicht auf dem Webshop.
Ich habe ihn noch nicht auf dem Webshop.
Ja, also der kommt auch nicht auf dem Webshop, weil wir den jetzt genau. mitnehmen.
Welcher ausverkauft.
Genau. Welche Weine haben euch persönlich zuletzt extrem geflasht oder überrascht oder inspiriert? Wenn man jetzt, man sucht ja immer noch auch nach Inputs auch von außen oder einfach nach Genuss.
Gut, das ist jetzt schwierig. Ne?
Ich, das ist eine fiese Frage. Wie wenn man nach einer Lieblingsband fragt oder so. Ihr müsst auch keine Names droppen.
Ich trinke über den Winter auch immer relativ wenig. Also ich merke, wenn es draußen heller wird, trinke ich abends wieder ein bisschen was. Was habe ich denn zuletzt getrunken? Ich trinke, muss sagen, sehr viel ungeschwefelte Sachen. Also um halt da mich ein bisschen weiterzubilden und halt gerade im Naturweinbereich gibt es sehr viel spannende Sachen und auch Sachen, die mich in den letzten Jahren wirklich überzeugt haben. Man sagt, okay, das sind Wege, die man, sag ich mal, ergreifen kann und Sachen, die auch möglich sind. Und ich glaube, langsam verabschieden wir uns langsam auch endlich von unserem Berufsschulwissen. Was einem, ja, das ist halt natürlich einem so die ganze Zeit im Kopf drin. Man hat es gelernt und es ist echt schwierig, halt von den Sachen irgendwann mal so richtig loszulassen, weil man ist dann doch gelegentlich manchmal so ein bisschen verunsichert, weil man hat ja mal gelernt, dass das und das eigentlich gar nicht so geht und wenn man das weglässt und muss sagen, was wir letztes Jahr geerntet haben und was bei uns alles im Keller ist, laut Lehrbuch, können wir alles weglernen.
Das ist ja genau das Landwein-Ding, aber ich meine, es braucht auch eine gewisse Basis, von der man sich dann wieder entfernen kann und die einem am Anfang halt auch diese Sicherheit gibt. Ich meine, es ist ja eben von Naturwein und ungeschwefelt reden ist noch, kann man ja schnell mal, aber wenn dann die Existenz davon abhängt und man das Zeug halt wirklich verkaufen muss und will, dann ist ja völlig logisch, dass man sich zuerst diese Routine und diese Erfahrung anarbeiten muss und ja, dann kann man sich Stück für Stück an das herantasten, an diese Vision. Und da werden wir jetzt schon beim Blick in die Zukunft wieder.
Ja, und das Selbstbewusstsein wächst natürlich mit der Zeit.
Telefon!
Bestellung.
Ja, guck mal. Boah. Kann ich sonst wieder mal wissen. Jetzt habe ich zwei gleichzeitig gedruckt. Entschuldigung. Kennst du das? Was ist es? Das FX. Ich kann es auch so.
Jetzt habe ich laut losgemacht. Sorry.
So. Den kennst du vielleicht.
Den kenne ich ja.
Mir ist auch gefallen, dass deutsche Rapper vermehrt über Wein rappen. Also jetzt habe ich jeden Release Friday, mache ich mir wieder irgendeinen Weinsong in die Playlist, wo ich sage, das kann man dann irgendwann mal samplen.
I'm popping Magnum.
Aber der Biggie ist immer noch der Beste.
Macht der Magnum?
Er ist auch ein Magnum, ja.
Wir haben jetzt echt länger keine Magnums mehr gefüllt, auch jetzt von den beiden Sachen leider nicht. Mhm. Von unseren nächsten Sekten, die haben wir jetzt im Februar zur Versektung gegeben. Da haben wir sowohl für unsere Basis, die so 20 Monate auf der Hefe liegt, Blanc de Noir, und unser erster Jahrgangssekt 2019er, weil wir den so schön fanden, haben wir gesagt, da machen wir halt eine eigene Füllung, sonst sind es halt Jahrgangsgewäß bei uns, die Sekte. Und da gibt es jeweils auch 100 Magnums, wobei der Jahrgangssekt jetzt 48 Monate erstmal auf der Flasche liegt, also das dauert noch ein bisschen.
Nicht
so viel zur Zukunft, ne? Also so.
Wann müssen wir wieder kommen, Touren?
Wir haben jetzt langes Pfingstwochenende. Dienstag müssen wir wieder zur Arbeit. Eben, genau, wir hatten es eigentlich schon so vom Blick in die Zukunft, wo es hingehen könnte. Ihr habt jetzt beide schon angetönt. Wo wollt ihr hin? Wo seid ihr jetzt? Und was peilt ihr an?
Also so kellermäßig, also von der Vinifizierung generell, ja, also halt, wie wir es letztes Jahr schon gemacht haben, alles spontan vergoren. Das wird halt der Standard.
Seit wann macht ihr das? Weil das war ja am Anfang nicht immer so. Also man merkt das ja, ist es immer noch so momentan, die verkritzelten Etiketten sind spontan vergoren und die cleanen Konturen sind die nicht spontan, oder hat sich das aufgeweicht?
Genau, waren bisher, allerdings jetzt 2020 haben wir alles spontan vergoren, alle Weine haben biologischen Säureabbau gemacht, das heißt, wir könnten rein theoretisch auch alles unfiltriert füllen, wenn wir wollten. Das wird auf jeden Fall der Standard bleiben und generell mit Schwefel einfach einen Ticken weniger oder behutsamer, sag ich mal, damit umgehen und ein bisschen mehr, sag ich mal, nach Bauchgefühl. Aber halt die Weine werden generell immer natürlicher. Ich meine, der Spätburgunder hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel Schwefel, der hat jetzt vielleicht 50 Gesamte. Das ist jetzt, also wir sind bei im Bio-Bereich, bei Rot darf man 100 Milligramm pro Liter als Maximum, der liegt jetzt bei 50. Also.
Und eben den Petnat, den wir hatten am Anfang, der war ja Demit zertifiziert, schreibt genau. Er das für alle Weine an?
Das sind also alle Weine,
die... Ist es eine Frage der Zeit?
Die genau. Sind in der Zertifizierung, also 2020 ist ja schon...
Alles, was 2020 im Keller gekommen ist, Demit ist Demeter zertifiziert, genau. Mhm.
Gibt es auch im Rebberg noch Sachen, die man verbessern oder ändern oder ausprobieren möchte?
Ich denke, gerade im Bereich Bode ist einfach ein gewisses Zeitmanagement, wo man sagt, da kann man auch noch ganz viel dran arbeiten, aber das ist auch Jahrzehnte oder über Jahre eine Investition, ja. Wo man auch macht in den Bode. Diversität allgemein ist ein spannendes Feld. Wir haben jetzt in unserer Neuanlage auch zwei Rebreihe lassen wir weg, wo dann Hackerbewuchs zwischen reinkommt, um einfach doch einen relativ von Bäumen befreiter Weinberg wieder ein bisschen wilder zu machen, damit da auch noch mehr Leben reinkommt. Auch gerade so in Frage Beschattung, da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Permakultur mit reinzubringen in den Bereich Weinbau. Da gibt es noch ganz viel Know-how zu sammeln, sich weiterzuentwickeln, zu verbessern. Und ich denke, wir haben auch schon einige Rebzeile einfach rausgerissen, weil sie auf einer Böschung waren, wo man sagt, da kann man noch der Natur mehr Raum geben. Yeah. Weil die Natur ist ein super regulativ ins Positive auch, wo man sagt, je mehr Vielfalt herrscht, desto stabiler ist das System Weinberg. Und das ist wie der typisch gepflegte englische Rasen, der macht enorm viel Arbeit. Ich habe ein kleines Wildgärtle im Weinberg, das macht relativ wenig Arbeit, sieht auch wunderschön aus. Und das von der Natur abzugucken und zu lernen, wie Vielfalt so ein System stabilisiert und wie das die viele Pflanzen sich gegenseitig gesund halten. Das ist, glaube ich, da kann man noch ganz viel lernen, abgucken von anderen Winzern, von anderen aus anderen landwirtschaftlichen Bereichen, wo wir natürlich prädestiniert sind durch eine Gemischtbetriebsform, dass man guckt mal einen Gartenbau rüber, man guckt mal irgendwo im Ackerbau rüber, was wissen die über den Boden, wie bearbeiten sie das, da kann man viel rüberholen, also da der Paulin, wo mein Gut Zehringer, der sagt auch immer, wir können uns noch ganz viel aus dem Ackerbau abgucken.
Ja.
Die haben vom Boden riese Ahnung und da gibt es im Weinbau auch noch ganz viel Nachholbedarf. Und ich glaube, da ist noch so viele Ideen sind da, die Zeit zum Umsetzen fehlt ab und zu. Aber da sind Baustelle, wo man uns weiterentwickeln wolle, wo man noch weiterkommen wolle. Vielleicht auch mit Zwischenkulturanbau, wo man auch noch nutzen kann. Vielleicht gibt es bei Kichererbsen oder Hanf aus dem Weinberg.
Eben, da kann man ja kleine Schritte machen.
Ja.
ist auch eine meiner liebsten Karikaturen oder meiner liebsten Cartoons, die ich irgendwie im letzten Jahr gesehen habe. Da sieht man so zwei Einfamilienhäuser nebeneinander mit einem entsprechend großen Garten. Und im einen Garten siehst du einen piekfeinen englischen Rasen und der Besitzer mit dem Rasenmäher da drüber am Schwitzen und Fluchen und jedem Insekt am Hinterherhetzen. Und auf der anderen Seite alles Dschungel, Wildwuchs, Wildes durcheinander und der Hausherr glücklich chillig in der Hängematte, so ja. Diese beiden Kontraste, ja. Haus an Haus, finde ich noch schön auf den Punkt gebracht.
Es ist deutlich weniger arbeitsintensiv, die Schönheit der vielen Pflanzen zu erkennen, als sie alle haben jetzt ein bisschen.
Ja, und du hast vorhin noch das mit der Hecke und den Bäumen erwähnt und auch mit der Beschattung. Baden, von der Sonne verwöhnt, Kaiserstuhl wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber hier ziemlich warm, ziemlich trocken. Kann es sein, dass gerade mit der Erwärmung jetzt, dass die Schattenhänge oder auch die anders ausgerichteten Hänge oder auch mal ein Baum in einem Rebberg und so, dass das wirklich noch an Bedeutung gewinnen könnte, damit man nicht zu viel an Sonne oder zu viel an Hitze hat?
Das macht enorm viel aus für das Mikroklima. Beschattung wird immer mehr ein Thema werden. Da haben wir auch wirklich das Glück gehabt. Mein Vater hat immer gesagt, was keiner will, hat der Heiner schnell. Also der ja. Heiner ist mein Vater. Und das sind, wir haben viele Hänge in Nordwest-Exposition, was früher Nachteil war, was mittlerweile so nach und nach zum Vorteil wird. Da haben wir einfach auch Glücksgriffe, wo man sagt, das ist super für die Säure, super für die Frische. Aber man muss vielleicht auch Weinbau da ein Stück weit weiter neu erfinden, mit vielleicht auch Baumreihe, mit Beschattung, mit Abkühlung, mit, dass man hier Säure erhält. Und man muss sich überlegen, wie man da auch mit anderen Kulturen natürlich dann auch Erträge rausholt und das sagt, da ergänzt sich irgendwo was. Vielleicht auch in Kooperation mit Obstbauer, wo man einfach auch Kooperationen eingeht. Vielleicht auch Kooperationen mit Schäfer, die einfach das Beikrautmanagement erledigen. Da sind Schafe doch auch wunderbare Tiere. Und ich glaube, da ist noch ganz viel Dynamik und da gibt's ist einfach ganz viel Wissen, was noch zu erlangen ist und wo man sich weiterentwickeln kann. Und da sind wir für ganz viele Sachen auch ganz offen.
Eigentlich wächst die Rebe ja auch nicht am Spalier, sondern am Baum ursprünglich, ja. So, wenn man sie lassen würde, ja. Um es da Bäume hätte. Was mich noch interessieren würde, du warst eine Zeit lang im Ausland, in Neuseeland. Jetzt gehen wir gerade wieder völlig in Themenwechsel von der Biodiversität und von Nordwestausrichtung nach Neuseeland. Aber ich finde das halt noch interessant. Ihr habt Sauvignon Blanc im Angebot. Ich nehme an, eben Neuseeland ist das neue Weltland im Bereich Sauvignon Blanc. Du hattest dort ja. Die Chance bei Jona Estate. Also das ist der Patrick Jona, der auch hier in Baden am Kaiserstuhl ein Weingut hat. Er hat auch ein Weingut in Neuseeland. Wie war das da? Wie ist die Weinwelt oder wie ist das Winzer-Dasein dort drüben? Was konntest du damit mitnehmen und was hat dir das gebracht, jetzt für auch den Umgang mit Sauvignon Blanc hier im Markgräflerland?
Also so von der Weinwelt, muss ich sagen, ist doch sehr europäisch. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass halt Neuseeland eigentlich aus Europäern besteht und dass halt die ganzen Winzer waren Deutsche, Franzosen und Österreicher, die halt da die Weingüter gegründet haben. Dementsprechend ist es jetzt vom Anbaustil schon eher europäisch. Was es mir in erster Linie gebracht hat, war vor allem halt auch generell Praxis im Keller generell. Ansonsten bei Sauvignon Blanc sind natürlich die Stilistiken schon sehr auf reduktiven Ausbau ausgelegt. Das heißt, viel CO2-Überlagerung, wenig Sauerstoff, früh Schwefel drauf, um einfach jeden Sauerstoffeintrag, den es gibt, zu vermeiden. Und da haben wir natürlich schon ein bisschen was übernommen für unseren Sauvignon Blanc. Wir haben auch erst Sauvignon Blanc gepflanzt, neu. Also es war genossenschaftlich jetzt nicht vorher vorhanden. Und haben aber gewusst, dass wenn wir die Sorte anpflanzen, dass es halt nicht irgendwie dieser nur nasale Sauvignon Blanc sein soll, der halt ja, sag ich mal, kurzfristig doch ganz schön ist, aber langfristig halt einfach irgendwann ist die Aromatik weg. Ja. Nicht mehr so viel Spaß macht und haben so, ich glaube, 60% Strukturklon ja. und 40% Duftklon. Das heißt, es war von Anfang an klar, der muss Power mitbringen, einfach generell für unsere Stilistik und arbeiten nicht ganz so streng mit CO2 jetzt wie in Neuseeland. Das ist halt einfach auch, sag ich mal, technisch bedingt. Wir sind nicht so ausgelegt und wollen auch technisch gar nicht so krass ausgelegt sein, damit wir die Sorte so bearbeiten, sondern halt, wenn er halt ein bisschen Luft abbekommt, dann ist es halt, ne? Also gerade auch mit diesem Oxidation-Reduktionsspiel ist manchmal ein bisschen Luft doch von Vorteil.
Schilder dem Laien vielleicht kurz, was ist das Böse an der Luft? Was könnte die Luft denn Böses tun?
Genau, also in der Bärenschale vom Sauvignon Blanc liegen diese ganzen Aromastoffe, die man gerne rausholen möchte, und die sind sehr oxidationsempfindlich. Das heißt, ein Aufplatzen von der Bärenschale nimmt dir schon wieder halt Aromen weg. Deshalb wird auch bei uns Sauvignon Blanc in kleinen Kisten gelesen, wo 10 Kilo reinpassen, und dann werden die ins Kühlhaus gestellt, werden, dass sie so 2 Grad haben, werden dann kalt abgebärt, und halt wenn die kalt sind, haben die halt nicht so eine Oxidationsgefährdung und versuchen dann, die auch kalt abzupressen und immer so ein bisschen CO2 oben drüber. Werden aber jetzt auch seit letztem Jahr komplett im Holzfass ausgebaut, also im 600 Liter und im 225 Liter Barrik. Letztes Jahr sogar komplett auf dem Trub, weil die einfach nicht sedimentiert haben, weil die zu warm waren. Und dann wurden sie halt mit Trub vergoren, haben BSA gemacht, und muss sagen, von der Aromatik gefällt mir das jetzt letztes Jahr sogar. Es ist so ein bisschen etwas tropischer, würde ich sagen, aber man hat trotzdem noch so diese Brennnessel-Aromatik und dieses Cassis so ein bisschen drin, aber das versuche ich schon so ein bisschen zu halten. Aber wir haben in den letzten Jahren, 2016 war der erste Jahrgang Sauvignon Blanc, schon so ein bisschen unsere eigene Stilistik gefunden und sage, okay, ich muss halt nichts kopieren. Also vor allem muss ich nicht Neuseeland kopieren, weil die haben ihre Stilistik, die braucht hier keiner, ne, sondern wir müssen immer unsere eigene Stilistik finden, die für unseren Betrieb auch passt, die für unsere technische Umsetzung passt und die ich halt später auch selber gut gerne trinken will. Und deshalb wird auch mit Korken gefüllt, weil die dürfen auch noch ein bisschen ganz leichte, sag ich mal, Sauerstoffzufuhr über die Zeit bekommen und leben natürlich auch von dem Grip, den sie hinten raus haben, und nicht nur von der blumigen Nase.
Wie ist es im
Cut? Gäbe es eine Traubensorte, die dich jetzt aktuell interessieren würde, würdest du dich anders entscheiden jetzt? Oder würdest du immer noch beim Sauvignon Blanc bleiben? Oder was wäre so für Trauben jetzt angepasst an die neuen Entwicklungen, auch klimatisch für dich oder euch interessant?
Also ich glaube, wir würden sogar eher noch ein bisschen mehr Sauvignon Blanc pflanzen, weil die Fläche halt super klein ist, die wir haben, und gerne in dem Bereich noch ein bisschen mehr experimentieren würden. Also wir haben unsere Stilistik so gefunden, aber es ist so wenig Platz, wo man sagt, okay, jetzt macht man einen Barrik mal komplett oxidativ zum Beispiel. Was halt interessant ist, glaube ich, gerade für die Zukunft, ist generell halt so pilzwiderstandsfähige Sorten, wo wir in den letzten Jahren eher so immer noch ein bisschen Abstand hatten. Was aber, glaube ich, halt super interessant ist, ich meine, man ist ein Biobetrieb, man versucht den Pflanzenschutzmittel einfach so gering zu halten wie möglich, und dann kommt man eigentlich an Piwis gar nicht vorbei. Was halt bisher immer war, wir haben halt viel reinsortig ausgebaut und die, sag ich mal, die Namen von den Piwis oder halt wie die nach außen vermarktet werden, ist halt so ein bisschen so stiefmütterlich, finde ich.
Aber gleichzeitig hast du ja gerade im Vorgespräch noch geschildert, oder ihr, wie spannend es ist, halt die einzelnen Rebsorten zu küvettieren, also miteinander zu vermischen. Dann muss man ja auch nicht die Rebsorte groß draufschreiben, sondern da hat man einen Namen, und da hat man eine unendlich vielfältige Spielwiese, wie man sich da ausleben kann. Also schilder das vielleicht kurz. Was ist da der Vorteil davon, wenn man quasi nicht Sorten reinmacht, sondern einfach so dieser Fächer aufgeht.
Generell, genau, das war jetzt halt einfach reinsortig so bis dahin und seit letztem Jahr auch immer so, gerade auch beim Petnat, wo wir beim Weißen sowieso schon auch mit zum Beispiel jetzt hier mit Müller-Thurgau und Gutedel arbeiten, die sich halt super, sag ich mal, gegenseitig befruchten halt. Gutedel bringt halt so ein bisschen mehr Struktur in dem Bereich mit, Müller-Thurgau halt mehr dieses Blumige und diese Frucht. Und generell finde ich halt Cuvées mittlerweile interessant, weil man halt ohne, sag ich mal, viel Einwirkung von außen oder irgendwelche Mittel, die ich einsetzen möchte oder halt nicht einsetzen möchte, halt trotzdem Effekte erziele, wie ich ein Produkt zum Schluss noch ein bisschen ein Feintuning geben kann. Und da reicht halt manchmal, wenn ich halt beim Gutedel mal mit 1 oder 2% Weißburgunder reingehe, um einfach so die Säure noch mal ein bisschen anzuheben, ohne dass ich der Sorte, jetzt ein Gutedel zum Beispiel, den Charakter wegnehme oder die Sorteneigenschaft. Also wir dürfen ja in Deutschland 15%, jetzt vibriert mein Handy auch, so. Wir dürfen ja in Deutschland 15%, quasi einer anderen Sorte in den Wein hinzufügen, ohne dass ich es auf dem Etikett erwähnen darf. Das, ich glaube, wissen die wenigsten und so. Man muss es ja nicht unbedingt ausreizen, immer mit 15%, dass ein Grauburgunder soll jetzt nicht nach Muscatella schmecken, ne? Nur weil das gesetzlich darf. Aber manchmal, ich könnte natürlich auch jetzt Säure aus dem Sack nehmen und dem ein bisschen was geben, aber ich finde, das ist viel schöner oder angenehmer zu arbeiten, dass intern irgendwie, wenn ich doch was habe, was in der Säure ein bisschen höher ist und ein anderer Wein die Säure ein bisschen braucht, das dann miteinander zu quittieren und einfach ein schönes, harmonisches Produkt zum Schluss zu haben. Und wir haben auch seit letztem Jahr ein Cuvée aus Grau- und Weißburgunder, was sogar ein Jahrgangs-Cuvée ist, aus 17er Weißburgunder und 18er Grauburgunder, die sich einfach gegenseitig halt super zusammenfügen und sehr harmonisch sind. Und da steht auch kein Jahrgang drauf, weil es ja dementsprechend halt nicht darf. Aber das ist halt wunderbar und ich finde, so zu arbeiten ist halt schön einfach. Und man hat alles im Keller eigentlich, was man braucht. Man braucht keine Einflüsse von außen.
Ich bin wie ein Fußballtrainer, der halt quasi entscheiden muss, welche Spieler er einsetzen muss, um welches System oder welche Spielstilistik quasi reinzubringen. Ja, du hast dann so quasi einen Baukasten und aus dem kannst du das zusammen machen. Und je mehr Spieler du hast oder je mehr Rebsorten und Jahrgänge, die du verwenden kannst und je mehr Freiheit du dir nimmst, auch um das auch tatsächlich zu tun, desto größer ist die Spielwiese. Ja. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Wir labern auch schon wieder fast locker über 1,25 Stunden. Ist krass, wie schnell die Zeit vergeht. Holz anlangen. Wir sagen hier Holz anfassen, weil in der Schweiz gibt es jetzt die ersten Corona-Lockerungen. Ich glaube, hier beginnt es auch langsam, vor allem in Freiburg jetzt, glaube ich, mehr als hier im Süddeutsch, also ganz im Süden Süddeutschlands. Aber langsam und auch mit dem Sommer, wenn er denn mal kommen sollte. Es deutet schon auf eine gewisse Beruhigung hin. Auf was freut ihr euch persönlich jetzt am meisten im Jahrgang 2021, wenn es jetzt noch kommt? Persönlich auf das Leben jetzt, aber auch für die Weine. Einfach so. Generell.
Also generell, wenn
das Leben wieder losgeht.
Gastronomie wieder aufmacht, was bestimmt wieder auf jeden Fall schön wird. Wobei,
als Dealer oder als Trinker?
Beides. allerdings glaube ich einfach wenn diese normalen Zusammenkünfte unter Kollegen einfach wieder in normalem Rahmen vielleicht irgendwann stattfinden. Ich glaube, das ist noch stärker als wie jetzt essen gehen oder so. Ist klar, macht auch Spaß, aber dieses miteinander Veranstaltungen machen oder einfach mal, wenn man in der Gegend ist, bei einem schnell vorbeischauen und sagen, hast gerade Zeit, können wir ein bisschen was probieren. Ja, das fehlt halt schon. Ja. Und das hoffe ich, dass es jetzt bald wieder irgendwann.
Ja.
Ja, mir geht es eigentlich auch so ähnlich. Vor allem die Veranstaltungen, die man miteinander irgendwo bestreitet. Freiburger Weinfest ist immer so eine Position, wo viele junge Kollegen miteinander hocken und das miteinander auch irgendwo zelebrieren. Also man schenkt nicht nur der Gäste vor der Bar aus, sondern die hinter der Bar sind auch immer gut mit dabei. Ich muss aber auch ehrlich sagen, wenn man jetzt draußen im Betrieb arbeitet, viel von der Pandemie ist auch relativ an mir vorbeigegangen, weil weit wegreisen in Urlaub, wenn man den Betrieb daheim hat und immer einen Blick hat, war eh nie so. Das ist auch gar nicht so der Fokus. Und das Draußenarbeiten hat da eigentlich gut in die Karte gespielt. Man hat einen super Arbeitsplatz für solche Geschichten. Aber ja, klar, wieder das Unkomplizierte, sich miteinander treffen, wieder das Lockere, miteinander zusammenhocken. Und auch mal so ein oder andere Festle schmeißen, ist dann doch, wo wir uns wirklich wahnsinnig drauf freuen.
Gut, sorge. Dann freuen wir uns doch auf diese Feste, die hoffentlich anstehen, dass dann bei der Ernte vielleicht wieder alles ein bisschen lockerer zu und her geht. Das ist vor allem auch ein guter Weinjahrgang. Wird, ich meine, besser so viel Regen jetzt als im Herbst dann, hoffen wir, und vor allem freuen wir uns jetzt zunächst auf ein schönes, langes Pfingstwochenende. Danke vielmals, dass wir vorbeikommen durften.
Ja, danke euch.
Ja. Micha und Felix, und ja, wir sehen uns bald wieder, hoffentlich, am Landweinmarkt oder sonst irgendwo.
Genau.
Dankeschön.